Wie schon gesagt, schauen wir heute Morgen miteinander einen Psalm von David an. Und heute Morgen, als ich so da hingelaufen bin, habe ich gedacht, ja Herr, jetzt schauen wir den Klagepsalm an und das Wetter stimmt jetzt überhaupt nicht dazu. Du könntest es wenigstens die ersten 5 Minuten von meiner Predigt regnen lassen, das würde ein bisschen besser dazu passen. Er hat jetzt da offenbar nicht so gesehen. Gut, wir steigen in den Psalm ein, auch wenn das Wetter dazu nicht stimmt. Ich möchte euch am Anfang einfach mal vorlesen. Für den Dirigenten ein Psalm Davids. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott, gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen, von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Der große König David, er hat den Psalm verfasst und wir wissen nicht genau, in welcher Situation dass er gesteckt ist in seiner Biografie, aber wir wissen einfach, es ist ihm wahnsinnig schlecht gegangen. Und wenn man den Psalm liest, dann kommt man so ein bisschen einen Eindruck über, wie ist er mit Gott unterwegs gewesen. Oder viel mehr müsste man eigentlich sagen, wie ist Gott mit ihm unterwegs gewesen. Und was uns auffällt bei dem Psalm, gerade als erst, er fängt ganz, ganz negativ an und hört dann sehr positiv aus. Er ist wie ein emotionaler Steigerungslauf, können wir sagen. Und wenn wir heute Morgen mit dem Psalm unterwegs sind, du bist übrigens herzlich eingeladen, wenn du die Bibel hast, dass du die aufschlägst, dass du auch den Psalm innerlich, dass du da mitgehst und immer wieder drauf schaust, dann wollen wir miteinander anschauen, ja, was macht denn der Steigerungslauf aus? Welchen Schritt macht David im Gebet, dass er vom Klagen hin zum Lob kommt? Von seiner, sagen wir mal, fast tiefen Depression, würde man heute sagen, hin zum, sagen wir mal, riesengroßen Glücksgefühl. Und von dem können wir uns auch inspirieren lassen. Ich weiß nicht, wie Sie habt so mit eurem Gebetsleben, aber ich, für mich persönlich, ich finde das immer mega cool, wenn ich mich auch an Texte kann festheben kann, die mir die Bibel gibt, wo ich kann beten und sagen, ja Herr, genau so fühle ich mich, genau so geht es mir. Und von diesen Gebet möchte ich mir eine Scheibe abschneiden. Wenn wir den ersten Schritt anschauen, das ist klar, das ist klar, wir fangen wirklich ganz, ganz tief unten an und David fragt Gott 4-mal, Herr, wie lang geht das denn noch? Wie lang muss meine schlechte Situation, meine Misere, wie lang muss die noch dauern? Da ist ganz viel Traurigkeit, da ist Kummer in seinem Herz, ihm geht es nicht gut. Und der Kummer ist so gross, dass er wie auch Perspektive verliert. Er denkt da gar nicht mehr anders. Da ist nichts Positives in seinem Leben, das er gerade im Moment finden kann. Und dann ist da auch ein Feind. Da sind irgendein Feind rum. Ich habe probiert herauszufinden, was das ist. Ist das irgendein fremder, böser König oder redet man da von dämonischer Macht? Man kann es nicht genau sagen, aber was man sicher kann sagen, der Feind, der bedroht ihn, der ist ihm stark am Zusetzen. Das ist nicht irgend so ein kleiner Feind, der vielleicht einmal ein bisschen pisackt, sondern da geht es ums Ganze. Da ist das ganze Königreich in Gefahr, da ist das ganze Leben ist in Gefahr und das macht natürlich die ganze Situation nicht besser. Und was man sagen könnte, ist, wenn David nach Gott fragt, dann ist er ganz unten angekommen. Ja, man könnte sagen, er könnte sich ja darüber beklagen. Ich weiß nicht, dass die Küsse im Palast nicht so bequem sind, dass seine Frau nicht mehr so hübsch ist, dass die älter geworden ist, wie auch immer. Aber er beklagt sich wirklich darüber, dass er Gott nicht sieht, dass er Gott nicht mehr spürt, beziehungsweise, dass Gott sich von ihm abgewendet hat. Und das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste für uns Menschen. Sag jetzt mal auch vielleicht für die Leute, die jetzt nicht an den gleichen Gott glauben wie wir, an Jesus Christus, wenn das, was Gott ist in unserem Leben, wenn wir von dem enttäuscht werden, wenn das fehlt, wenn unser Orientierungspunkt im Leben fehlt, dann sind wir ganz, ganz unten angekommen. Was man aber könnte sagen ist, wenn man ganz unten angekommen ist, dann kann es nur noch bergauf gehen. Das ist sicher positiv. Der David sieht das wahrscheinlich so in dem Moment auch nicht. Aber es kann wirklich nur noch bergauf gehen. Und wir dürfen auch seine Klage, dass er sagt, hey, ich vermisse Gott. Herr, ich sehe dich nicht. Das dürfen wir nicht so interpretieren, von wegen, hey, da glaubt er jetzt einfach zu wenig. Weil der Glaube fängt ja auch dort an, wo wir nach Gott fragen. Und nur der Mensch, der irgendwo auch eine Sehnsucht hat, wo nach Gott, der wird Gott auch vermissen. Stellt euch mal vor, Gott ist nicht da im Leben von David, um ihm wäre es einfach egal. So, es wäre ein Problem wie viele andere auch. Und dann würde man sagen, nein, er hat da eine riesige Sehnsucht, ihn stört das, dass Gott nicht rum ist. Er will den Gott wieder erleben. Und ich finde das zum Beispiel cool. Ich habe ab und zu mit Leuten habe ich Mentoring-Gespräche oder generell Gespräche über den Glauben. Und dann, wenn der Satz kommt, wo mir sagt, hey Michi, ich kann Gott einfach nicht spüren. Ich finde das so mühsam, oder? Alle reden davon, von dem lebendigen Gott, und ich spüre den nicht. Gibt es den überhaupt? Das darf ich fast nicht sagen, aber dann ist bei mir so eine Mischung rein von, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid für die Person, dass er das erleben muss, dass er das so spürt. Und auf der anderen Seite, ich freue mich. Er fragt nach Gott. Da ist eine Sehnsucht da und auf dieser Sehnsucht, da freut sich auch Gott drüber. Er fragt nicht nach 100 anderen Sachen, er fragt einfach nach Gott. Und das ist, sage ich mal, schon mal ein Anfang von einer Besserung, von einer Wendung, die nachher kann stattfinden. Und darum dürfen wir uns auch die Frage stellen, über was klagen denn wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir beten, über was klagen wir? Wo setzt unsere Klage an? Im Vers 4 und 5, das wäre der nächste Schritt, wo der David macht, dort geht er zu der Bitte über. Und ich finde es auch dort wieder mega spannend. Es ist von Feinden dreht oder dass er traurig ist und so, der David. Und um was bittet er dann jetzt ganz genau? Eben, er könnte an diesem Punkt könnte er wieder um Haufen nützliche Sachen könnte er bitten. Er könnte zum Beispiel darum bitten, dass Gott ihm ein riesengroßes Kriegsheer schenkt. Nie wieder militärische Probleme. Er könnte ihm, weiß nicht, noch mehr Intelligenz schenken, dann würde er sich ein bisschen schlauer anstellen bei diesen politischen Verflechtungen, bei seinem Regierungshandeln. Dann könnte er einfach so sein ganzes Reich ein bisschen besser organisieren. Oder er könnte Gott einfach auch um gute Freunde bitten. Gute Freunde helfen immer. Aber auch dort, der David setzt wieder bei Gott an. Er sagt, ich möchte, dass mich Gott wieder anschaut. Ich möchte, dass der Herr wieder den Blickkontakt mit mir aufnimmt. Ich vermisse ihn so, ich möchte wieder, dass er mir ein Ansehen schenkt. Weil das ist das, was passiert. Menschen, die von Gott angeschaut werden, denen wird ein Ansehen verliehen. Weil Gott jemand ansieht, also wenn Gott jemand ansieht, dem verleiht er ein Ansehen. Man kann auch sagen, der David fragt nach seiner Menschenwürde. Er möchte gerne wieder zurück, er wird so drangsaliert, da gibt es Leute, die auf ihn runterschauen. Und das Erste, was er gerne möchte von Gott, ist, hey, ich möchte meine Würde wieder zurückhaben. Und das ist ziemlich tief. Das ist wirklich, glaube ich, auch ein tiefster Wunsch, den wir alle auch haben, dass wir gerne möchten angeschaut werden, ein Ansehen haben. Denken wir doch mal, was Leute alles machen, um an Ansehen zu gewinnen. Ich finde das ja, in dem Sinne noch so ein bisschen, wie soll man sagen, fast schizophren, kann man dem sagen, wenn man dann den Fernseher einschaltet und dann laufen da so Sendungen wie mit Germany's Next Topmodel oder Deutschland sucht den Superstar oder das Dschungelcamp und so. um das klarzustellen, ich schaue die nicht. Ich weiss einfach, dass es die gibt. Ich vernehme dreckiges Lachen. Okay. Gut. Okay, aber einfach, wenn man die Sendung so anschaut, da geht es nur darum, dass Leute, die jetzt so halb berühmt sind, vielleicht eigentlich auch gar nicht mehr berühmt sind, sind es früher mal gewesen, und jetzt gehen die so eine Sendung und die hätten gern wieder ein Ansehen. Die würden wieder gern ins Rampenlicht kommen. Die möchten wieder gern jemanden haben, der ihnen sagt, leck, du bist so ein Toller, du bist so ein Guter, du hast das so gut gemacht. Und die gehen ja da über die Schmerzgrenzen raus, die werden bloßgestellt, die machen Prüfungen mit, lassen Kritik über sich ergehen, alles nur, damit sie zu einem Ansehen kommen. Und ganz spannend finde ich es auch bei den Kindern. Wie die darum werben, dass sie Ansehen bekommen. Ich finde das teilweise wirklich richtig herzig. Zum Beispiel auch hier innen, in der Seetalkirche. Ich habe, also meine Frau schafft ja einmal drinnen, im Kigo, die schmeißt den Kindergottesdienst und so. Und dann habe ich da auch ein bisschen Begegnungen, dann auch mit den Kleinen. Ich freue mich sehr darüber. Und es gibt zum Beispiel ein paar Kinder, die kommen zu mir, da bin ich mitten in einem Gespräch rein, und die sagen einfach, hey Michi, heben sie ihre Hand auf und klatschen ab. Einfach so zum sagen, hey hallo, hast du mich gesehen, nimmst du mich wahr, ich bin dann auch da. Das ist so ihre Art und Weise, wie sie gerne zu einem Ansehen kommen. Und genau das möchte David, dass ihm Gott das zurückgibt. Und er stellt sich dabei auch ganz geschickt an, weil er tut jetzt seiner Bitte tut er Gewicht verleihen. Und zwar, ich finde das spektakulär, er packt Gott bei seiner Ehre. Du weißt so ein Punkt, wo ich denke, wow, David, wie kannst du nur? Aber David ist jemand, der hat viel mit Gott erlebt, der weiss, was Gott ihm versprochen hat, und auf das nimmt er jetzt Bezug. Zum Beispiel wissen wir ja auch aus der Bibel, und das hat der David auch gewusst, Gott tut sich selber als treu und zuverlässig, tut er sich beschreiben. Das sind so zwei Eigenschaften, die Gott hat, die David darum weiss, und dort möchte ich ansetzen. Und dann hat der David auch noch ein paar persönliche Begegnungen gehabt. David hat zum Beispiel sich mal mit Gott unterhalten, und dort ist dabei rausgekommen, Gott sagt, hey, ich möchte, dass du König von Israel wirst. Und das regierst. Und ich werde schauen, auch wenn jetzt ein anderer König auf dem Thron ist, dass du den Thron überkommst. Und genau dort setzt er an. Wir lesen das zum Beispiel im 2. Samuel 7,11. Jetzt bezogen auf den Psalm. Dort steht, und ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. Also nicht, Gott hat ihm nicht nur versprochen, ich werde dich zum König machen, ich werde dir auch den Weg bereiten, dass du König wirst, ich werde mich auch um deine Feinde kümmern. Und darum kommt jetzt David auf Gott zu und sagt, hey, du hast doch gesagt, du hast doch versprochen. Du hast mir doch gesagt, dass du dich um meine Feinde wirst kümmern. Das muss nicht mein Problem sein, dass die sich über mich erheben und auf mich herabschauen. Und ich glaube, diesen Punkt den können wir auch für unser Gebetsleben können wir den rausnehmen. Für uns ist es sicher sehr, sehr hilfreich, wenn wir wissen, was hat uns Gott eigentlich versprochen. Es reden alle von Jesus und du hast ein neues Leben und du bist erlöst und so. Ja, aber was ist da alles damit verbunden? Was macht uns Gott für Zusagen? Was heisst das, ewiges Leben haben? Und so weiter. Und um das da finden wir klar, in der Bibel finden wir Antworten, bei guten Gesprächsgegenüber, aber auch im Gebet. Gott mal fragen, hey, was hast du uns versprochen? Und ihn dann auch um das bitten. Ich sage jetzt mal mutig, du darfst Gott auch herausfordern, dass er seine Versprechen, die er dir gegeben hat, dass er die auch wahr macht. Weil Gott ist ja zuverlässig, sagt er ja selber von sich. Und man muss auch noch dazu sagen, Jesus macht das gleich. Im Johannes 14, Vers 13 lesen wir, da sagt er da zu seinen Jüngern, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wir dürfen Gott herausfordern, dass er das, was er uns versprochen hat, damit Gottes Name gross wird unter allen Menschen. Wenn wir jetzt zum letzten Schritt überschwenken, wo David macht, da sind wir im Vers 6 sind wir da angekommen und dort wechselt David zum Lob. Und er fängt sein Lob an, damit, dass er sagt, ich tue an der Güte, oder andere Übersetzungen sagen auch, ich tue an der Gnade von Gott tue ich festhalten. Er entscheidet sich dafür, auch wenn jetzt die Zeichen alle auf tief rot, wenn nicht sogar dunkelschwarz stehen, hey, Gott hat mir doch so viel Gutes gemacht. Weil wenn wir das Leben von David anschauen, dann merken wir, da hat es ständig irgendwo Krise gegeben. Krise war eigentlich Normalfall gewesen im Leben von David und zwischendurch hat er vielleicht einmal eine Pause gehabt. Oder man kann das mal so durchgehen. Oder dann muss er mal gegen den Goliath kämpfen. Goliath, das war so ein über 2,50 Meter grosser Krieger gewesen und gegen den hat das Gefühl gehabt, er müsse kämpfen. Und er selber war sehr ein kleiner Mann gewesen und so weiter. Ist vielleicht nicht gerade die beste Idee gewesen, wie auch immer, auf jeden Fall, Gott hat ihn da aus dieser Situation hat er ihn befreit. Oder dann der König, der zu Israel geherrscht hat, der ihn nach dem Leben betrachtet hat, der hat ihm x Mörder hinein angeschickt, David musste flüchten und Gott hat ihn jedes Mal aus dieser Situation wieder befreit. Und ab und zu hat es es auch gegeben, dass der David selber auch richtig Mist gebaut hat. Einfach richtig daneben gelangt. Er hat Ehebruch begangen mit der Bathseba. Er hat geschaut, dass ihr Mann stirbt, dass der umkommt in den Krieg. Also wirklich übelst. Und trotzdem, David hat Buße da. David hat auch Konsequenzen getragen von seinem Handeln. Aber er ist mit Gott unterwegs geblieben. Die Wege zwischen Gott und David haben sich nicht getrennt. Und genau so Erfahrungen kommen ihm wahrscheinlich dann in den Sinn, wo er den Psalm formuliert. Und darum kann er dann auch Gott, kann er das Vertrauen auch wie aussprechen. Es ist für ihn ein Erfahrungswert. Er hat es nicht nur irgendwo gelesen, vielleicht mal irgendwo gehört, sondern es ist ein konkreter Erfahrungswert, wo der David Bezug drauf nimmt. Und ich finde es noch spannend, Wenn man die Versen anschaut, dann muss man ja sagen, okay, jetzt gibt er Gott das Vorschussvertrauen oder sagt, muss vielmehr sagen, nein, er hebt da Gott fest. Und an der Situation selber hat sich ja noch nichts geändert. Also, um es mal auf den Punkt bringen, seine Feinde sind immer noch da. Ich weiß nicht, ob seine Depression weg ist, aber im Text selber lesen wir nichts davon, von wegen eitel Sonnenschein und jetzt ist plötzlich alles gut. Aber offenbar versteht es der David, Gott das zu überlassen, wie er jetzt aus all dem Mist einen grossen Haufen Dünger macht. Das kann er offenbar, kann er das Gott überlassen. Und das ist etwas, was mich sehr beeindruckt. Und darum nimmt auch der Psalm am Schluss eine ganz glückliche Wendung und der David redet noch davon, dass er jetzt am Herrn ein Lied anstimmen will. Happy End. Ich möchte einfach an dieser Stelle möchte ich noch etwas sagen. Wenn man jetzt so den drei Schritt anschaut, oder? Zuerst kommt Klage, dann kommt das Bitten und dann kommt das Lob. Das ist in dem Psalm so. Und es ist schön, es klingt. David kommt zum Lob, er kommt aus seinem Tief, kommt er raus. Aber wir müssen auch sagen, in der Bibel gibt es noch andere Klagepsalmen und einzelne haben die Wendung nicht. Da gibt es nicht eitel Sonnenschein am Schluss, da gibt es kein Happy End, sondern die bleiben düster. Ich habe euch ein Beispiel, habe ich euch heute Morgen mitgenommen. Wenn wir mal in den letzten Vers vom Psalm 88 reinhüpfen, oder? Dort steht, meinen Freunden und Nachbarn hast du mich entfremdet, mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Ich weiß nicht, wieso es geht, aber ich kann da eine Wendung nicht erkennen. Ich finde sie nicht. Und ich persönlich denke, das ist okay. Es gibt Momente in unserem Leben und auch Momente in David seinem Leben, da geht es nicht darum, dass man unbedingt jetzt irgendwie sich zu dem Lob durchringen kann. Der David wird wahrscheinlich auch Der Psalm, der wird er nicht, der Psalm 13, der wird er nicht einfach in 5 Minuten mal schnell geschrieben haben, in einem guten Moment. Sondern vielfach sind die Klagepsalmen, die so eine Wendung drin haben, die sind über Jahre geschrieben worden, vielleicht sogar über Jahrzehnte. Die sind vielleicht mal fertig gewesen, irgendwo vielleicht Psalm 13 beim Vers 5 und der Vers 6 ist vielleicht später vollendet worden. Einfach weil es die Situation auch noch nicht gegeben hat. Man hat noch nicht können sagen, der Umbruch ist da. Und darum darf das uns auch den Druck wegnehmen. Wir müssen nicht zum Lob kommen. Wir müssen nicht. Es ist schön, wenn es passiert. Es ist auch erstrebenswert. Weil der David kann man ja sagen, hey, ihm geht's, nachher geht es ihm besser. Aber wir müssen nicht. Es ist auch nicht so, dass Lob viel, viel mehr Wert hat oder Gott viel, viel mehr freut, als wenn wir bei Gott gehen klagen. Das ist auch nicht so. Sondern wir können wirklich sagen, hey, wir müssen das nicht erzwingen. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch nicht in der Jammerhöhle verkriechen. Aber es geht wiederum auch, dass wir, wenn wir im Gebet sind, dass wir das auch von Gott uns zeigen lassen. Und vielleicht hilft er uns, oder ich würde sagen, er hilft uns sicher, aber vielleicht hilft lange nicht jedes Mal, dass wir zum Lob durchkommen. Und wir müssen uns vielleicht zuerst 10 Mal wirklich auch sozusagen auskotzen bei ihm und sagen, was alles schlecht ist. Und nach dem 11. Mal dürfen wir sagen, hey, mal, jetzt spüre ich es wieder, jetzt sehe ich Gott wieder. Jetzt habe ich Perspektive wieder. Und die Perspektive, die kann man sich von Gott schenken lassen. Das sind die 3 Schritte, die David macht in seinem Psalm. Er fängt beim Klagen an, er geht übers Bitten und ändert beim Lob. Und er kommt aus seinem Tief raus. Ich finde das beeindruckend. Das sind irgendwie 6 Vers, die so mal schnell durch eine Burnout-Depression durchgehen. In der Praxis ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Aber ich denke, wir können uns von diesen Schritten inspirieren lassen. Wir können anfangen zu beten, wir können uns mal am Psalm 13 orientieren, wir können vielleicht auch mal unseren persönlichen Psalm 13 können wir auch aufschreiben, sagen, hey, wenn wir unseren persönlichen Psalm 13 schreiben, welche Klage kommt da rein, welche Bitte, welches Lob, dann können wir mit Gott unterwegs sein. Und ich möchte noch ein letztes Beispiel machen. Ich finde, über Gebet reden finde ich eigentlich gar nicht so spannend. Ich finde das Beten selber viel spannender. Oder über das Gebet herausfinden ist das eine, in das Gebet hineinfinden ist das andere. Und ich möchte wirklich Mut machen, hey, in die Gebete auch hineinzufinden. Es ist quasi wie, wenn du in die Ferien gehst. Du kannst sagen, ich gehe an einen schönen Ort, ich habe dort eine gute Zeit. Sonne, Palmen, Strand, gutes Essen. Und nach 2 Wochen komme ich wieder heim. Und wenn wir sagen, ja, wir wollen uns auf den Weg einladen, dann haben wir auch wirklich Ferien. Dann gehen wir in die Ferien. Dann sind wir dort. Dann erleben wir all die Emotionen, die Gefühle, die Eindrücke, die wir auch in den Ferien haben. Aber wir können auch ganz pragmatisch sagen, ja nein, warum soll ich klagen? Komm, wir gehen doch gerade zum Lob. Das ist im Prinzip das Gleiche, wenn du sagst, ja gut, nach 14 Tagen komme ich eh wieder heim. Also bleibe ich doch gerade daheim. Genau. Und darum stehe ich vor, hey, lassen wir uns von diesen Gebeten inspirieren und unser Gebetsleben bereichern. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir so viele tiefgründige Gebete haben in der Bibel, die alle unsere Lebenslagen abdecken. Danke vielmals, hast du seinerzeit David berufen, hast du eine Beziehung mit ihm geführt und hat David einen Text verfassen, der uns heute auch dürfen inspirieren, wenn wir zu dir beten. Ich möchte dich bitten, dass gerade durch so einen Text oder durch so ein Erlebnis, wo wir machen, dass du unser Gebetsleben inspirierst, dass wir ganz nah dürfen zu dir kommen, dass wir einfach die Vielfalt dürfen entdecken, die du für uns bereit hast im Gebet, dass das Gebet wirklich zu einer Begegnungszone werden zwischen dir und uns. Ich danke dir dafür, bist du treu und zuverlässig und hast du auch David hast du es geschenkt, dass er am Schluss wieder zum Lob kommt. Und ich möchte dich bitten, dass du auch manches Herzen von uns berühren, der vielleicht in einer Krise drin steckt, dass es wieder zum Lob finden darf. Amen.